Radiogeschichten. Neue Literatur aus Österreich.
Die heutige Erzählung trägt den Titel »Hellmann hört nicht immer hin«. Die Salzburger Autorin Margarita Fuchs blickt darin auf ein kultiviertes Paar jenseits der Lebensmitte. Zitat: Sie haben angefangen, ein Paar zu sein, das sich schon ewig kennt. Im ersten Lockdown des Jahres 2020 werden Irene und ihr Mann von heute auf morgen zu einer isolierten Kleingruppe. Die beiden müssen mit der herrschenden Verunsicherung zurechtkommen und auch mit der Zweisamkeit. Nicht anders ist es im Frühling 2020 auch der Autorin selbst ergangen. Im Gegensatz zu ihrer Protagonistin hat Margarita Fuchs in dieser Situation zu schreiben begonnen.
Ich habe aber nicht geahnt, dass wir jetzt fast ein Jahr später noch einmal in so einer Situation oder wieder in dieser Situation eigentlich festsitzen. Und es war für mich auch eine Rettung. Es war für mich ganz gut, mich mit dem auseinanderzusetzen. Diese Sequenzen über ein Paar, das da in der Gegenwart sozusagen festsitzt. Entweder man verstummt oder man schreibt.
Margarita Fuchs wurde 1951 im Innviertel geboren und lebt seit ihrer Studienzeit in Salzburg. Mit Anfang 50 begann sie zu publizieren. Sie schreibt Romane, Gedichte und Erzählungen. Ende vergangenen Jahres erschien ihr Buch »Der Mars ist wüst« mit 9 unterschiedlichen Erzählungen, wobei die wenigsten davon mit der Pandemie zu tun haben. Der folgende Text aber schon. »Hellmann hört nicht immer hin«. Es liest Ulrike Arp.
Irgendwann haben sie angefangen, die Nacht zum Tag zu machen. Alte Platten aufzulegen, die nichts Wesentliches zurückbrachten. Sie haben sie zu lange nicht gespielt. Er will seine Unterlagen ordnen und Pullover mit Rautenmuster aussortieren. Sie will Stöße von papierenen Fotos sichten, sie nach Themen ablegen. Korfu 1997, Niccolo 2000, Weihnacht 2005. Und kapituliert vor der Erinnerung. Sie haben angefangen, ein Paar zu sein, das sich schon ewig kennt. Ein Gedanke, der ihm gefällt. Er stellt sich selbst mit hochgelagerten Beinen und löchrigen Socken vor dem Bildschirm vor. Sie daneben im weißen Bademantel mit rot angemalten Zehen und dem Tablet im Schoß. Sie überlegt, ob sie später die Badezimmertür einen Spalt offen stehen lassen soll. Sie will sich im Spiegel in Echtzeit vorfinden. In dem toxisch kleinen Nassraum wächst dem Wasser ein metabolisches Syndrom zu. »Ich bin müde«, sagt sie gleich nach dem Frühstück. »Bildschirmarbeit ermüdet«, bestätigt er mit dem eigenen fremden Tonfall am Schreibtisch. »Ich will«, fängt sie an, »ich könnte doch«. »Hast du doch, kannst du doch«. Sie nickt, will es einfach so belassen, die Bluse, die Frisur. Er hat eine neue Strategie, um sich wie außerhalb zu fühlen. Mit einem Stück Pizza auf Pause. Wie in der Amtsstube eines Kommissariats essen sie schlappe Pizzadreiecke aus einer durchfeuchteten Schachtel. Bei 220 Grad, mittlere Schiene, Ober- und Unterhitze, das würde helfen, sagt sie. Weiß ich doch, antwortet er, kaut mit vollen Backen. Sie kocht nicht mehr. Er kocht in diesen Tagen. Das ist nur gerecht, sich in einer Mitte einzupendeln. Deshalb auch ihr nervöses Klackern auf der Tastatur, überlegt er, denn die Welt spielt sich zu Hause ab. Man hat sich irgendwie auch erholt, sagt er mit dem nötigen Gewissen. Erst in Zukunft würden Fehler und Versäumnisse schlagend werden, ganz allgemein und auch im Privaten. Sie schaut ihn skeptisch an. Arena Zukunft, bespielt von Querköpfen und Illusionisten, stellt sie sich eine Schlagzeile vor. Allein die Maske steht ihm. Er trägt sie nicht ungern und wenn, dann in schwarz oder dunkelbraun. Er sieht damit ein wenig wie Zorro aus. Sie kann sich direkt wieder verlieben. Ihr steht Maske überhaupt nicht. Brille schon, Maske nein. Sie mag auch keine Blümchenmasken oder Masken mit Logo. Nur die wirklich wirksamen, strikt in weiß, die streng südkoreanischen. Sie sterilisiert sie im Backrohr bei 60 Grad, mittlere Schiene, Ober- und Unterhitze. Um auf der sicheren Seite zu sein, erhöht sie die Temperatur auf 100 Grad und rechnet noch 15 Minuten dazu. Geht das? Fragt er sie anfangs. Die Masken sind weiß geblieben, nicht etwa spröde oder braun wie Backpapier. Nur die beiden Schlaufen für die Ohren sehen etwas mitgenommen aus. Das ist eine wirkliche Ersparnis, meint sie. Allein das wäre ein Grund, alles hinzuschmeißen. Oder im Bedarfsfall einfach abzutauchen, antwortet sie. Irgendwie stören die Salzkristalle am Esstisch. Heute stören sie besonders. Er hat sich angewöhnt, das Salz zuerst auf seinen Handrücken rieseln zu lassen und von dort aus mit einer gekonnten Drehbewegung auf seine Rindsroulade. Trotz aller Umsicht entsteht rund um seinen Teller eine Art Bröselschaden, was bei ihr sofort den Wisch-und-Weg-Impuls auslöst. In Wahrheit hat sie ihm dazu geraten. Sie kennt seinen Blutdruck. Und auch sonst. Sein unbekümmerter Umgang mit dem Salzstreuer ist nach etlichen Wochen moderat geworden. Daran muss sie sich gewöhnen. Irgendwann hat sie angefangen, in sich hineinzuhören. Zuerst inspiziert sie das harte Knöpfchen, das sich in der Fingerbeere des rechten Zeigefingers, aber noch vor dem Gelenk, gebildet hat und betastet es mit dem Daumen. Eine alte Geschichte. Manchmal schmerzt die Stelle. Manchmal ist sie hart und gerötet. Sie hat sich angewöhnt, eine elegante Schonhaltung, was ihren rechten Zeigefinger betrifft, einzunehmen. Dann der Kehlkopf. Dieser unangenehme Druck, als würde sie ein zu enges Halstuch tragen, ähnlich dem Stoff seines Walkjankers. Er nimmt das nicht ernst. Sie sieht es ihm an. Geringere Sorgen bereiten ihr Magen und Blase. Da weiß sie, woran sie ist. Am schlimmsten ist die Ungewissheit, beteuert sie. Er nickt. In einem Punkt wird sie hellhörig. Das mit dem Kehlkopf hängt mit dem Alter zusammen, schwadroniert er ohne jeden Beweis. Die Idee ist nicht neu, einfach etwas zu meinen oder zu glauben. Ab jetzt bist du Hellmann. Ich nenne dich Hellmann, sagt sie mit einer Stimme, als würde sie ihn auf der Stelle verwandeln wollen. Du bist jetzt mein Sprachassistent. Du steuerst mein Sozialverhalten. Du erklärst mir das Wetter und alte Italo-Western. Und du bist Irene, sagt er und lacht. Soll sie doch glauben, was sie will. Die Welt ist irre geworden. Sie tremuliert zwischen Hintergrundrauschen, Nonsens und Aluhauben. Hellmann hat längst den Exit gewählt. Für ihn wird es keine Grenzen mehr geben. Träum weiter, sagt sie aufmunternd und fährt mit dem ledierten Zeigefinger vorsichtig am Rand der Cappuccino-Tasse entlang, als hätte sie in ihm drinnen alles mit angehört. Wenn nicht geschlafen wird oder gar getanzt, sind es die Polit-Talks, die die Nacht verkürzen. Sie sind ein Paar, das Bescheid weiß. Lanz. Er startet in der richtigen Corona-Zeit um 23.45 Uhr. Vielleicht auch in der Nicht-Corona-Zeit. Sie wissen es nicht. Er weiß es nicht. Sie nur bedingt. Also die Illner kommt einmal pro Woche vor dem Lanz, erklärt sie ihm. Normalerweise schaut Hellmann sich keine Polit-Talks an. Normalerweise muss er um 7.30 Uhr aus dem Haus. Seit geraumer Zeit rückt sie näher an ihn heran. Dennoch schlafen sie abwechselnd vor dem TV-Gerät ein. Sie wissen im Vorhinein, was sie erwartet. Beim Tatort muss das Wichtigste später nacherzählt werden. Bei Maybrit oder Markus reicht es, den Namen des Virologen zu nennen, um zu wissen, ob es sich lohnt. Wer kennt schon das Datum der ersten Mondlandung? Sagt Irene. Man könnte auch anders kommunizieren. Am späten Nachmittag wird diskutiert. Kaffee total. Gegenwärtig braucht es keine Möglichkeiten, antwortet er und bleibt locker wie Hellmann. Wie meinst du das? 2020. Von Anfang an kann sie sich mit diesem Jahr nicht anfreunden. In seinen besten Jahren hat er alles Mögliche versucht, in eine ganz bestimmte Zukunft hineinzuwachsen. In ihren besten Jahren hat sie blitzschnell immer auch gearbeitet, gekocht und Kinder gekriegt. Wir könnten auch nachts spazieren gehen, meint er. So ein Stückchen Freiheit. Ist es dann Nacht oder fühlt es sich nur so an? Antwortet sie. Einmal wird alles wie neu sein, nur wir finden uns nicht mehr so vor. Topfpflanze Iris steht am Fenstersims und streckt ihr die blau-gelb geflammte Zunge entgegen. Beide müssen sie die Kraft der Sonne nützen, kommt ihr in den Sinn. Zum Glück gibt es feste Plätze für jeden hier im Haushalt. Daran wird er sich erinnern. Sein Cardiotraining am Stepper. Kein Glanz eines Abenteuers, aber doch auch, was man im sechsten Stock Sport nennen könnte. Hellmann muss sich dranhalten. Sei nicht so streng zu dir selbst, ruft sie ihm gut gelaunt entgegen. Wie buntes Spielzeug flitzten früher die Autos vorbei. Im Tempo seiner Beinarbeit riskiert er einen Blick in die Tiefe, total außer Atem. Auch das Auge braucht Bewegung. Es erspäht kein einziges Auto im gewohnten Matchbox-Format. Sein Herz pumpt jetzt Blut bis in feinste Gefäße, mehr noch und fester. Fleißig. Wir haben es gut, Hellmann, sagt sie. Ich werde mir ein aufregendes Leben ohne Lift ausdenken. Irene wischt Staub und die Tage verfliegen. Willst du vielleicht, bei dem Viruswetter, ein gutes Buch lesen? Sie ist bei den Klassikern im obersten Regal angelangt, ihrer unendlichen Wand des Wissens. Sie steht auf der Plattform der kleinen Leiter und streckt sich. Keine Sturzgefahr, signalisiert Hellmanns Gehirn. Er scannt ihre weichen Wangen, etwas wie helles Haar reicht phasenweise bis zu den Schultern. Darunter ein kniefreies Froschgrün. Das soll jetzt Kleid heißen und will kein Muster haben, nur Farbe. Irene mag keine Muster. Endlich ist er bei den bloßen Beinen, den milchweißen Waden, angekommen. In exponierter Lage wird Haut von einem transparenten Netz winzigster Trapeze zusammengehalten. Was für ein Wunder, denkt Hellmann. Er kann die Poren wie unter einem Mikroskop erkennen, bestaunen. Also was? Irenes legendäre Stimme bringt ihn zurück. Was schlägst du vor? Liebe oder Crime? Fragt sie zurück. Beides, antwortet er prompt. Irgendwas von Tolstoi? Sie hat bereits entschieden und reicht ihm einen der beiden Bände entgegen. Tolstoi auf 1073 hauchdünnen Seiten. Er blättert kurz durch und muss heftig niesen. Das ist nur der Staub, sagt er entschuldigend. Nein, nein, etwas viel Größeres, beschwichtigt sie ihn, und es wirkt schon. Absolut, sagt Hellmann. Es kann immer sein, dass etwas passiert. Ohne Brille und nicht gekämmt sieht Hellmann lustig aus, ein wenig verloren, nur mit seinem Pyjama-Oberteil. »Obwohl man im Grunde ja alles wieder machen kann«, antwortet Irene. Ihr ist schwindelig, sie hat schlecht geträumt. Mit ihrer überweiten Jogginghose übertreibt sie wieder mal. Es ist 4:10 Uhr. Ihr nächtliches Rendezvous vor der Toilettentür ist nicht ausgemacht. Der gegenseitige Mensch bewirkt, dass die Vorstellung regiert, es ist hell und dunkel zugleich. Würde er jetzt das Licht einschalten, könnte einer von beiden nicht mehr einschlafen. Irene, das ist so bei Frauen, weiß Hellmann. Und wenn nichts mehr passiert? Oder die zweite Welle? Nein, nein, sagt er. Er hat keine solide Ahnung. Bei irgendeinem Mond schläft er jetzt im Arbeitszimmer. Es war schon Kinderzimmer, Jugendzimmer, Fremdenzimmer und ganz am Anfang Kabinett. Kann ich zuerst? Fragt sie ihn. Hellmann hält sich tapfer und wartet. Sein Denken wird dringlicher. Was sind wir überhaupt? Und wie lange noch? Der Gedanke scheint ihm nicht neu. Er ist dem Problemmond geschuldet. Plötzlich ist man nur noch Frau, auf diese reduzierte Weise, sagt sie, schon auch verstimmt. Er sieht sie überrascht an. Die Kinder sind doch aus dem Haus, sagt er. Ja, schon. Ach so, er nickt. Sie stoßen mit einem Glas Rotwein an, nehmen ein paar Nüsschen. Irgendwann hat sie aufgehört, rote Unterwäsche zu tragen. Warum eigentlich? Fragt sie sich. Ein spezielles Konstrukt aus zwei Teilen. Ein albernes Ausrufezeichen. Dass sie plötzlich gleich drei rote Garnituren in ihrem Wäscheschrank vorfindet, hätte sie nicht gedacht. Er auch nicht. Sie dividiert im Geiste die gemeinsamen Jahre durch 3 = 8. Ihre kostümierte Seele ist auf Abstand getrimmt. Hellmann wünscht ihr eine gute Nacht und geht zu Bett. Er weiß sich auf dem Weg zum Leser. Es ist doch alles wieder möglich, sagt Hellmann. Konfiguration geglückt? Fragt sich Irene. Sie plant schon das Wochenende. Stadt, Land, Fluss oder Kinder, Kunst und Kirchen? Sie ist gut aufgelegt, hebt kokett eine Schulter. Es ist gar nicht so schlecht heute, sagt er mit einem schnellen Blick aus dem Fenster. Das Gras steht schon hüfthoch oder liegt auf den Wiesen, entgegnet sie. Hellmann betastet mit der Zunge eine wunde Stelle am Gaumen. Ohne Gaumen oder Zunge wäre das nicht möglich. Nicht gemeinsam essen, trinken, schlafen, aufwachen. Nicht von früh bis spät gemeinsam. Jetzt hört es sich an wie starker Regen. Es regnet, sagt Irene. Ihre Miene verdüstert sich. Sie geht zum Fenster, will es schließen. Draußen ist es staubtrocken. Jetzt donnert es. Ein silbernes Flugzeug durchbricht die Panoramaoptik des Himmels. Es geht wieder los. Sie lacht und ist einfach nur glücklich. Gleich darauf kommen Reue und Bedauern. Kein kleiner Vogel, sagt Hellmann. Er hat das irgendwie anders in Erinnerung.
Ulrike Arp las eine Erzählung von Margarita Fuchs. Hellmann hört nicht immer hin. Entnommen ist diese Geschichte dem jüngsten Buch der Salzburger Autorin, das Ende 2020 in der Edition Tandem erschienen ist. Der Titel des Erzählbandes lautet »Der Mars ist wüst«. Das war eine Produktion aus dem Landesstudio Salzburg, gestaltet von Karin Buttenhauser. Morgen bringen wir in den Radiogeschichten einen Text des amerikanischen Schriftstellers James Salter.